ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. Wie schnell sich politische Stimmungen angesichts der Flüchtlingskrise ändern können, das musste in den letzten Landtagswahlen selbst eine Partei wie die Linke lernen. Obwohl im Bundestag stärkste Oppositionspartei, musste auch sie erfahren, dass ihr zuletzt die Wähler in Scharen nach rechts Richtung AfD davongelaufen sind. Was dagegen tun, ist die eine Frage, die die Partei umtreibt. Aber sie hat noch ein anderes Problem. Obwohl sie in Thüringen sogar den Ministerpräsidenten stellt, hat sie bundesweit keine Machtoption. Jedenfalls, solange sie die SPD hart und kompromisslos von links angreift. Frage, soll das so bleiben? Viel zu diskutieren also auf dem heutigen Parteitag in Magdeburg, bei dem auch der gesamte Vorstand neu zu wählen war. Und geprägt war der Parteitag außerdem von einem sehr unangenehmen Ereignis. Christian Dreißigacker.
Das neue Kostüm ist blau. Das Lächeln ungetrübt. Äußerlich sieht man Sarah Wagenknecht die Aufregung der vergangenen Stunden nicht an. Nur eines, das stört die Fraktionsvorsitzende wirklich.
Schlimmer als die ganze Torte finde ich die Beleidigung, mit Frau von Storch auf eine Ebene gestellt worden zu sein. Das ist echt eine Unverschämtheit. Und ich finde, das zeigt eigentlich nur, dass da offensichtlich völlige politische Analphabeten am Werk waren.
Die AfD-Vizechefin von Storch vor einigen Monaten war Wagenknecht am Vormittag mit einer Torte beworfen worden. Auf Flugblättern warf ihr eine selbsternannte antifaschistische Gruppe vor, sich mit ihren Äußerungen zu Kapazitätsgrenzen in der Flüchtlingskrise auf eine Ebene mit der AfD begeben zu haben. Viele in der Linkspartei fanden eben diese Äußerungen von Wagenknecht daneben. Die Tortenattacke aber schließt die Reihen.
Das war nicht nur ein Angriff auf Sarah, das war ein Angriff auf uns alle.
Die AfD, nicht nur durch die Parallele mit dem Tortenwurf, ist sie allgegenwärtig auf dem Magdeburger Parteitag. Hier sucht die Linkspartei nach den Wahlschlappen vom März einen Weg, die verlorenen Wähler zurückzugewinnen. Gefunden hat sie den allerdings noch nicht. Auch Wulf Gallert hat keine einfachen Antworten. Er wollte regieren, jetzt sitzt er in der Opposition, signiert die ausgedienten Wahlplakate. Die Alternative für Deutschland wurde bei den Landtagswahlen stärker als seine Linkspartei.
Eins werden wir nicht tun, das sage ich Ihnen ganz klar. Nationalistische und fremdenfeindliche Positionen nachplappern oder auch nur akzeptieren, das wäre das Ende meiner Partei als Linke. Und das werden wir alle gemeinsam nicht tun.
In einem Leitantrag beschlossen die Delegierten, sich Rechtspopulismus aktiv entgegenzustellen. Ansonsten hofft die Partei, dass wieder ihre Kernthemen die politische Agenda bestimmen, Rente, höherer Mindestlohn, bezahlbares Wohnen und sie damit beim Wähler punkten kann. Der SPD wirft Kipping vor, fleischgewordener Opportunismus zu sein.
Wir sind das Original. Wir sind die soziale Schutzmacht im Alltag. Wir erneuern das Versprechen sozialer Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert.
Gestärkt in die kommenden Landtagswahlen zu gehen, das hatte sich Parteichef Rixinger von diesem Parteitag gewünscht. Zumindest für ihn und seine Co-Vorsitzende Kipping hat es sich nicht erfüllt. Beide wurden am Abend zwar wiedergewählt, erreichten aber schlechtere Ergebnisse im Vergleich zur Wahl vor 2 Jahren.
Die Linke und ihr Bemühen um mehr Saft und Kraft. Ein Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Wer mit Torten wirft, bringt damit natürlich Protest zum Ausdruck. Aber das war alles andere als ein Volltreffer. Nicht nur, weil in einer Partei mit Worten und nicht mit Torten gerungen wird. Der Protest gegen Sarah Wagenknecht und ihre Flüchtlingspolitik hat das Gegenteil bewirkt. Jede sachliche, inhaltliche Kritik an ihr bekommt an diesem Wochenende einen faden Beigeschmack und unterbleibt im Zweifelsfall. Dabei ist Selbstkritik in der Partei nach den Wahlschlappen im Frühjahr absolut nötig. Die Frage ist, was will die Linke sein? Protestpartei oder gestaltende Regierungskraft? Wer als Protestpartei gewählt werden will, muss damit rechnen, dass die Protestkarawane irgendwann weiterzieht, dahin, wo es noch radikaler ist, zur AfD zum Beispiel. Im Kampf gegen die AfD ist sich die Linke einig. Sie will Wähler zurückgewinnen, indem sie klarstellt, die AfD ist nicht die Partei der kleinen Leute. Soweit, so richtig. Aber die Linke im Westen will trotzdem auch Protestpartei bleiben. Die Linke im Osten will mitregieren. Und so wissen viele nicht, was sie bekommen, wenn sie in diesem Jahr links wählen. Wagenknecht und Rixinger, also im Zweifel für die Fundamentalopposition. Oder Pragmatiker wie Bartsch. Ein Problem für die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September. Und da sind wir beim Dilemma der Linken. Eine Integrationsfigur wie Gregor Gysi ist nicht in Sicht. Einer, der beide Flügel zusammenbringt. Nach innen, vor allem aber nach außen. Die Statur und die rhetorischen Fähigkeiten haben weder die Vorsitzenden noch die Fraktionschefs. Und auch wenn's weh tut, jetzt merken auch Gysi Kritiker in der Linken, wie sehr er fehlt.
Oliver Köhr kommentierte: Dass der Deutsche Bundestag kein Gericht ist, das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Und trotzdem haben heute türkischstämmige Demonstranten solche Transparente durch Berlin getragen. Und das hat einen brisanten politischen Hintergrund. Denn sie wollen verhindern, dass der Bundestag am kommenden Donnerstag eine Resolution verabschiedet, in der die Vertreibung und Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern vor 100 Jahren durch die Truppen des damaligen Osmanischen Reiches, dem Vorläufer der heutigen Türkei, als Völkermord bezeichnet wird. Für viele unabhängige Historiker, aber auch für das Europaparlament ist dieser Begriff angemessen. Die offizielle türkische Politik sieht das anders. Und einzelne Bundestagsabgeordnete werden inzwischen direkt unter Druck gesetzt. Arndt Henze.
Du armenischer Hurensohn, schwachköpfiger armenischer Terrorist.
Cem Özdemir hat sich an Beleidigungen im Internet gewöhnt. Doch seit sich der Grünen-Chef für einen Beschluss zum Völkermord an den Armeniern stark macht, haben Beschimpfungen und Drohungen stark zugenommen. Einschüchtern lassen will er sich davon nicht.
Diejenigen, die sich wirklich Sorgen machen müssen, die wirklich Mut zeigen müssen, das sind nicht wir Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Uns passiert anschließend nichts. Das sind diejenigen, die in der Türkei sich zu diesem Thema äußern. Die bezahlen zum Teil mit ihrem Leben.
Doch der Hass auf den angeblichen Türkenverräter Özdemir sitzt so tief, dass türkische Funktionäre damit auch gezielt für die heutige Demonstration gegen die Armenien-Resolution mobilisiert haben. Am Ende kommen aber weit weniger Teilnehmer als von den Lobbygruppen erwartet. Sie schwenken türkische Fahnen, skandieren Sprechchöre über die angebliche Lüge vom Völkermord.
Wir haben niemanden umgebracht, wir haben unser Land verteidigt.
Der Druck der türkischen Lobbygruppen zielt vor allem auf Parlamentarier mit einem hohen Anteil türkischstämmiger Wähler. So wie der Duisburger SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir. Er wird der Abstimmung am Donnerstag wohl fernbleiben.
Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass es eine historisch-wissenschaftliche Frage ist, die auch auf diese Art und Weise zu klären ist. Gerade deshalb glaube ich, dass der Deutsche Bundestag klug beraten ist, sich in dieser Frage nicht instrumentalisieren zu lassen, aber auch andere Bevölkerungsgruppen nicht zu instrumentalisieren.
Einen schwierigen Spagat versucht die Staatsministerin für Integration. Aydan Özuğuz will der Resolution zwar zustimmen, kritisiert sie aber deutlich. Es ist zu erwarten, dass durch diese Abstimmung Türen eher zugeschlagen und die geschichtliche Aufarbeitung zwischen der Türkei und Armenien sogar verhindert wird. Die Instrumentalisierung dieses Themas ärgert mich. Eine namentliche Abstimmung über die Armenien-Resolution soll es übrigens nicht geben. Damit soll vermieden werden, dass Abgeordnete hinterher einzeln an den Pranger gestellt werden können. So mancher ist deshalb noch unschlüssig, ob er am Donnerstag zustimmen oder einfach wegbleiben soll.
Es sind jetzt noch 10 Wochen, dann werden in Rio de Janeiro die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Naja, oder auch nicht. Denn wenn es nach dem Willen von 150 internationalen Gesundheitsexperten geht, werden die Spiele mindestens verschoben, wenn nicht gar woanders hin vergeben oder vielleicht sogar ausfallen. Denn die Wissenschaftler warnen vor einer weltweiten Epidemie nach den Spielen. Und der Anlass, der ist eine Mücke. Aedes aegypti heißt sie. Sie überträgt das Zika-Virus, das bei ungeborenen Babys schwere Missbildungen verursachen kann. Und wenn hunderttausende Gäste aus aller Welt nach Rio kommen, so warnen die Experten, dann könnten sie anschließend das Virus in alle Welt tragen. Daniel Hechler.
Ein Trio für Rio. Leila, Lina und Lili aus Estland träumen von Gold im Marathon. Bei aller Verbundenheit sind die Drillinge naturgemäß auch Konkurrentinnen. Hauptsache aber, eine von ihnen schafft es irgendwie aufs Podium. Wir möchten natürlich gewinnen. Das ist unser großer Traum. Die Reise nach Rio allerdings birgt Risiken für sie. Brasilien ist eines von 60 Ländern, in denen das Zika-Virus wütet. Es wird von Mücken übertragen und kann schwere Fehlbildungen bei Ungeborenen auslösen. Allein in Brasilien soll es schon 1100 Fälle geben. In einem offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation WHO fordern 150 Fachleute nun, die Spiele im August zu verschieben oder verlegen. Wörtlich heißt es: 500.000 ausländische Touristen aus allen Ländern, die zu den Olympischen Spielen reisen, werden einem unnötigen Risiko ausgesetzt, könnten mit dem Virus infiziert werden und es nach ihrer Rückkehr in ihrer Heimat verbreiten. So die Gesundheitsexperten aus aller Welt. Neue Daten zeigen, dass das Virus nicht unter Kontrolle ist. Tatsächlich geht die Zahl der Erkrankungen, die durch Mücken übertragen werden, in Rio nach oben statt nach unten. Die WHO dagegen sieht keinen Grund, am Ort oder Zeitplan zu rütteln. Millionen Menschen reisten ohnehin in die betroffenen Länder. Entscheidend seien Vorsichtsmaßnahmen. Wir raten schwangeren Frauen nachdrücklich, nicht in Länder zu reisen, in denen sich das Zika-Virus ausbreitet. Außerdem empfehlen wir Männern, die in diesen Ländern waren und eine schwangere Frau haben, geschützten Geschlechtsverkehr. Vor allem aber sollten sich Menschen in den betroffenen Regionen vor Mückenstichen schützen. Das Zika-Virus, auch ein Top-Thema auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Die meisten Minister halten nichts von einer Verschiebung oder gar Absage der Spiele.
Meine Überzeugung ist, dass Olympische Spiele, wenn sie mit entsprechenden Aufklärungs- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, stattfinden können.
Und so trainieren Leila, Lina und Lili sowie all die anderen Athleten rund um den Globus erst einmal weiter für ihren Traum in Rio. Trotz aller Risiken.
Wegen des milderen Wetters wagen offenbar wieder vermehrt viele Flüchtlinge die gefährliche Fahrt von Nordafrika nach Europa. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bei ihrer Flucht über das Mittelmeer sind erneut zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die italienische Marine teilte mit, sie habe gestern vor der Küste Libyens 45 Tote geborgen. Im Hafen von Catania auf Sizilien kamen am Morgen hunderte Überlebende an. Vor der Küste Libyens wurden allein heute mehr als 650 Flüchtlinge von überfüllten Schlepperbooten gerettet. Zum Abschluss seiner Griechenlandreise hat Russlands Präsident Putin die autonome Mönchsrepublik am Berg Athos besucht. Anlass war die Feier zum 1000. Jahrestag der Ansiedlung russischer Mönche. Eine Mehrheit der russischen und griechischen Bevölkerung ist orthodoxen Glaubens. Berg Athos gilt als Hochburg des orthodoxen Christentums. Auf dem Katholikentag in Leipzig hat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, vor Populismus und Nationalismus gewarnt. Derzeit geistere völkisches und nationalistisches Gedankengut durch populistische Strömungen, so Kretschmann. Seit Tagen wird in Leipzig über den Ausschluss der AfD von der Veranstaltung diskutiert. Im Stadtzentrum demonstrierten zudem etwa 1000 Menschen gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA. Zuvor hatte EU-Kommissar Oettinger auf dem Katholikentag für das Abkommen geworben. Auch heute sind wieder schwere Unwetter über den Süden und Westen Deutschlands gezogen. In Hoppstetten in Rheinland-Pfalz wurde der Schiedsrichter eines Fußballspiels vom Blitz getroffen. Zwei weitere Menschen wurden ebenfalls schwer verletzt. Mehr als 30 Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auch in anderen Regionen Deutschlands verursachten Unwetter schwere Schäden. Wie hier im baden-württembergischen Nürtingen sorgte Starkregen vielerorts für überflutete Straßen und Keller.
Ja, und wir kommen jetzt zum Sport. Morgen in zwei Wochen, so schnell ist das, startet die deutsche Fußballnationalmannschaft mit ihrem ersten Gruppenspiel, und zwar gegen die Ukraine, in die Europameisterschaft. Das Ziel lautet, ist natürlich klar, der EM-Titel. Andreas Keckel, aber sie sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Jedenfalls hat man den Eindruck bislang.
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Gut, die ein oder andere Blessur muss noch ausgeheilt und die öffentliche Diskussion um Mario Götzes Zukunft mal beendet werden. Aber im Großen und Ganzen kann sich Joachim Löw im schweizerischen Trainingslager derzeit nicht beschweren. Es kann wirklich nach Herzenslust getüftelt und probiert werden. Dazu soll natürlich auch der Test morgen gegen die Slowaken dienen, bei dem alle vier Länderspielneulinge garantiert ran dürfen. Das hat der Bundestrainer heute schon mal verraten, genauso wie die Schonung seiner Nummer 1 morgen. Und das, obwohl der Mann heute gar nicht schnell genug zum Abschlusstraining kommen konnte.
Abschlusstraining der DFB-Auswahl heute in Ascona. Die letzte Einheit vor der Abreise nach Augsburg. Den Test gegen die Slowakei sieht Bundestrainer Joachim Löw allerdings nur als Zwischenstopp auf dem Weg nach Frankreich.
Alles ist fokussiert so ein bisschen auf diesen 12. Juni. Da ist auch das Training abgestimmt. Kann auch sein, dass morgen der ein oder andere vielleicht durch das Training noch ein bisschen müde ist und nicht ganz so frisch ist, wie man das vielleicht sich dann wünscht. Alles irgendwie abgestimmt auf unser erstes Spiel.
Heißt, Bernd Leno bekommt eine Chance, sich zu zeigen. Dazu Marc-André Ter Stegen, die beiden Keeper hinter Manuel Neuer. Der tritt, genau wie Müller, Özil, Schweinsteiger, Hummels oder Reus, die Reise nach Augsburg erst gar nicht an. Es wird getestet und ausprobiert. Schließlich ist bekannt, was Deutschland in der Vorrunde erwartet.
Das ist das wichtigste Thema, glaube ich, für uns. Wie können wir Konter vermeiden? Wie können wir gegen 9 oder manchmal 10 Mann, die hinten stehen, gegen eine Wand, wie können wir angreifen?
Deshalb will Löw morgen noch einmal alle Spieler sehen, ehe er am Dienstag den endgültigen EM-Kader bekannt geben muss.
Ja, und da wünschen wir dem Coach natürlich ein glückliches Händchen, auf das er die richtige Mixtur findet für das Projekt EM-Titel gewinnen. Die Fußballer also, die dürfen auf den großen Triumph noch hoffen. Die Handballer des THW Kiel müssen in dieser Saison definitiv auf einen solchen verzichten. Erstmals seit 13 Jahren beenden die Kieler eine Spielzeit ohne jeden Titel. Die letzte Chance, die vergab der THW heute im Champions League-Halbfinale gegen den ungarischen Meister aus Veszprém.
Enttäuschung beim THW Kiel. Dabei hatten sich die Norddeutschen im ersten Durchgang mit einer starken Abwehrleistung konsequent einen 3-Tore-Vorsprung erspielt. Doch für die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason wurde die zweite Hälfte zum absoluten Handballkrimi. Nur eine Minute vor Ablauf der offiziellen Spielzeit führte der THW noch mit 25-23, verlor dann aber die Konzentration. Im entscheidenden Moment Dominik Klein mit dem Fehler in der Abwehr. 25-25 der Ausgleich, Verlängerung. Die Zebras in der Folgezeit zu ungefährlich im Angriff. So verhalfen sie Veszprém zum Sieg.
Das war schon ein bitterer Moment am Ende, jetzt in der Fankurve zu stehen und zu wissen, dass man leider die letzte Chance verpasst hat, einen Titel zu holen für dieses Jahr. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir heute leider selbst schuld waren.
28-31 die Niederlage. Im Champions-League-Finale stehen morgen Kielce und Veszprém.
Die erfolgsverwöhnten Kieler also entzaubert heute, ähnlich wie die bislang so dominanten Mercedes-Piloten in der Formel 1. Beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco mussten die Herren Rosberg und Hamilton heute einem Pole-Position-Debütanten die Vorfahrt lassen.
Wegen der schlechten Überholmöglichkeiten ist der Startplatz und damit das Qualifying im Fürstentum besonders wichtig. Entlang der Leitplanken mit bis zu 300 Stundenkilometer förmlich zu fliegen, birgt zudem ein hohes Risiko in sich. Max Verstappen, der Sieger des letzten Rennens, lenkt zu früh in eine Kurve ein und zerstört dabei sein Auto. Mehr als der Start vom Ende des Feldes ist für Verstappen deshalb nicht mehr möglich. Erheblich besser macht es sein Teamkollege Daniel Ricciardo. Dem gelingt im entscheidenden letzten Qualifying-Abschnitt eine fehlerfreie Fahrt absolut am Limit. Der Australier fährt die schnellste Zeit, knapp 0,2 Sekunden schneller als Nico Rosberg. Lewis Hamilton hat erneut technische Probleme an seinem Silberpfeil und beginnt deshalb nur von Position 3, Sebastian Vettel von Platz 4. Zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere startet Daniel Ricciardo von der Pole Position.
Glückwunsch dazu. Fehlen auch die Lottozahlen. Hier sind sie. 5, 9, 17, 24, 39, 45, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, welche Kapriolen das Wetter in manchen Orten Deutschlands heute geschlagen hat, das haben wir Ihnen in dieser Sendung ja schon gezeigt. Und was der Sonntag bringt, also der morgige Tag, Sven, da bin ich sicher, das weißt du.
Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet, Thomas. Ja, in der Tat. Und irgendwie wird es doch wieder in vielen Regionen eine Neuauflage dessen, was wir zum einen heute, aber auch gestern und in den letzten Tagen erlebt haben mit diesen kräftigen Gewittergüssen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich einfach mal die Regensumme in Deutschland der letzten Tage zeigen. Und was man da sieht, ist, während wir jetzt über Gewittergüsse, über Starkregen und all diese Dinge sprechen, wird man sich im Moment in Vorpommern und der Uckermark wünschen, dass endlich Regen ankommt. In diesen Regionen ist es viel zu trocken, zum Beispiel in Ueckermünde. Da sind gerade mal in den letzten 30 Tagen, das wird jetzt hier gleich erscheinen, Ich bin da hoffnungsfroh und da ist es schon 4 Liter pro Quadratmeter gegeben. Es gab aber auch andere Orte in Regionen, wo die Gewitter wirklich ständig vorbeigezogen sind. Frankenberg an der Eder, dann zum Beispiel mit 9 Liter auf den Quadratmeter. Anders die Situation auf der Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, im gleichen Zeitraum 285 Liter. Vieles als Schnee, deswegen liegen dort 3,80 Meter Schnee. Aktuell. Das ist der Blick auf den morgigen Tag. Das Tief rückt uns immer mehr auf die Pelle. Da kann man sich schon vorstellen, es geht wechselhaft weiter. In der kommenden Nacht und auch gerade jetzt aktiv über Hessen und Thüringen besonders intensive Gewitter, teilweise knapp 30 Liter auf den Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Auch im Südwesten geht es jetzt wieder los in Baden-Württemberg mit den Regengüssen. Im Norden ist alles ruhiger. Richtung Rügen und auch Richtung Stettiner Haff. Dort gibt es teilweise den Seenebel. Die Temperaturen dann morgen früh meist so zwischen 10 und 15, teilweise 16 Grad. Der Vormittag startet dann in der Osthälfte mit ersten Blitz und Donner. Auch im Südwesten ist das so. Sonst gerade im Nordwesten und in Bayern freundlich. In Bayern ändert sich das. Nachmittags verbreitet schwere Unwetter. Auch in der Mitte wieder kräftige Gewitter. Der Norden bleibt am ruhigsten. Temperaturen meistens zwischen 21 und 26, ganz im Osten bis 28 Grad, im Norden Nordostwind. Die nächsten Tage im Osten immer wieder kräftige Gewitter, sonst ab und zu Schauer und kühler bei 19 oder 20 Grad. Um den Kreis zu schließen, die nächsten Tage werden auch im Nordosten dann mal Regen bringen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Sven, dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Hier folgt das Wort zum Sonntag. Heute zum Katholikentag in Leipzig. Um 1.20 Uhr informiert Sie die Tagesschau dann nochmal. Und die Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder. Also kommen Sie gut durch die Nacht.